ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Ein orangenes Licht über der frischen Theke, schon wird das Obst besser verkauft. Wein bei grünem Licht probiert, schmeckt fruchtiger und aggressive Häftlinge werden zu Lämmchen, wenn sie in eine pinkfarbene Zelle gesperrt werden. Farben sollen einen starken Einfluss auf unsere Gefühle und Reaktionen haben. Aber stimmt das auch? Und werden wir womöglich schon durch Farbenspiele manipuliert? Wie stark das Licht oder genauer gesagt bestimmte Farbspektren im Licht uns beeinflussen, kann man gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit besonders gut beobachten. Schnell ein paar Kerzen angezündet, vielleicht sogar ein Feuer im Kamin gemacht und schon verbreiten warme Orange-, Gelb- und Rottöne eine wohlige oder manchmal auch feierliche Stimmung. Das klappt sogar, wenn das Kaminfeuer nur auf einem Fernsehschirm zu sehen ist. Und genau diesen Effekt, dass bestimmte Farben bei uns Stimmungen erzeugen, nutzt besonders die Filmindustrie ganz gezielt, hat mein Kollege Mario Scala herausgefunden.
Was ist die Grundlage von allem? Die Basis oder anders gesagt, die Matrix. Die Matrix ist erst einmal grün. Grüne Zahlen flimmern über dem Bildschirm. Die Wege in die unendlichen Weiten der Matrix hinein sind kalt neongrün. Giftig sieht dieses Grün aus, irgendwie ungesund. Der grüne Goblin, der Hulk, die Aliens in Mars Attacks, der berühmte grüne Vorhang in Alfred Hitchcocks Vertigo, ein bedrückender grüner Belag, der sich in Kieślowskis Ein kurzer Film über das Töten auf Häuser und Menschen legt. Aber farblich muss das nicht das letzte Wort sein.
In einem fernen Land, in einer mystischen Zeit, legt ein Held seine Waffe nieder.
Das grüne Schwert.
Es ist so unschuldig und rein, weil kein Blut dran kleben bleibt.
In Ang Lees Tiger and Dragon ist nicht nur das berühmte mythische Schwert grün. Auch der virtuos choreografierte Schlusskampf findet in einem berauschend schönen, tiefgrünen Bambuswald statt. Grün ist auch die Farbe für eine friedliche Natur, die alles in eine versöhnende Stimmung taucht. Und dann sind nicht nur Aliens grün, sondern auch Gutmenschen wie Robin Hood und natürlich Meister Yoda aus Star Wars. Farben haben konkrete Bedeutungen, können allerdings auch zwischen Extremen changieren. Rot ist das Blut, das im Kampf fließt, sind aber auch die Lippen, die geküsst werden wollen.
Scarlet, kiss me.
Tiefrot ist der Himmel im Hintergrund, als Red Butler in Vom Winde verweht seine Scarlet küsst. Rot sind aber auch die Wände in dem Hotel, in dem Jack Torrance mit seiner Familie einkehrt. Als einzige Besucher einen ganzen langen Winter lang.
Hallo, Lloyd. Nicht viel los hier.
Sie sagen es, Mr. Torrance.
Wenig später, nach vielen Gängen durch einsame rote Hotelflure, steht Jack Torrance alias Jack Nicholson in Shining vor der Tür und begehrt Einlass.
Yes, Jackie.
Seine Frau hätte aber auch misstrauisch werden müssen. Schließlich läuft Jackie die ganze Zeit mit einer roten Jacke herum. Wie keine andere Farbe pendelt Rot zwischen den Extremen Blut, Angst, Albträume, vor allem im Horrorfilm, und Erotik und Leidenschaft im Liebesfilm. Die Farbe Blau wiederum wird eher mit kalten, kühlen Settings in Verbindung gebracht. Am Ende von Titanic legt sich das eiskalte Blau des arktischen Wassers über den ganzen Bildschirm und symbolisiert die Todeskälte, die den Gästen droht.
Es ist soweit! Halt dich fest!
Ich verspreche es.
Blau steht oft für die Kälte des Todes, für etwas Unbekanntes, Unheimliches. In Ridley Scotts Blade Runner, Tony Scotts Begierde oder The Virgin Suicides von Sofia Coppola signalisiert ein kühles Blau die Nähe von Schwermut und tiefer Depression. Aber auch das muss nicht das letzte Wort sein. David Lynchs Blue Velvet ist eine Orgie in Blau, Rot und Weiß. Und ein Beleg dafür, wie eine Farbe ihre Bedeutung wechseln kann. Wie rotes Blut nicht vergossen, sondern zur Leidenschaft erhitzt wird. Und wie die Kälte des Blau sich in wärmenden Samt verwandelt. Manchmal ist es auch von Vorteil, wenn eine Farbe uneindeutig bleibt. Ikonisch ist etwa die Szene in »Das verflixte siebte Jahr«, als das weiße Kleid von Marilyn Monroe vom unterirdischen Luftzug nach oben geweht wird. Wofür steht dieses Weiß? Für Unschuld? Für Reinheit, wie in der christlichen Symbolik? Oder einfach für Abkühlung in der Hitze New Yorks? Bei Schwarz ist es leichter. Schwarz und Dunkel sind die Schurken.
Wenn Farben Einfluss auf uns haben, wenn sie unsere Gefühle und Reaktionen verändern können, dann könnte man das ja auch ganz gezielt einsetzen. Also zum Beispiel gegen schlechte Gefühle wie Wut, Neid und Frust, einfach indem man einen Menschen mit der richtigen Farbe umgibt. Das klingt jetzt ein bisschen abgedreht, aber in der Richtung wird tatsächlich geforscht. Unter anderem in der Schweiz. Die Farbdesignerin Daniela Späth hat dort zum Beispiel eine besondere Farbe gemischt, die angeblich Aggressionen mildert oder sogar völlig abklingen lässt. Cool Down Pink hat sie die Farbe genannt und die Versuche damit wissenschaftlich begleiten lassen. Seit 2007 wird diese Farbe, das Cool Down Pink, schon in psychiatrischen Kliniken, Schulen oder sogar in Gefängnissen ausprobiert. Unter anderem auch in der Justizvollzugsanstalt Hagen in Nordrhein-Westfalen. Ich habe mit dem Pressesprecher der JVA gesprochen, mit Michael Dreher, und gefragt, was sie dort genau mit der Farbe gemacht haben.
Wir haben 2010 tatsächlich zwei unserer sogenannten Sonderhafträume, den besonders gesicherten Hafträumen ohne gefährdende Gegenstände. Da haben wir die Wände dann pink, cool down pink gestrichen, in der Erwartung, dass halt unsere Gäste, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, eben in diesen Räumlichkeiten quasi runtergekühlt werden können, wie es der Farbname ja schon sagt, dass sie sich beruhigen, dass das positiven Einfluss auf die Stimmung nimmt und das körperliche Befinden.
Also das heißt, die Wände wurden pink gestrichen, also in diesem besonderen Pink, Decken, Fußboden auch, und waren das Bett, Waschbecken oder so auch pink oder das nicht?
Der ganze Haftraum war pink.
Wow.
Also sowohl die Decke als auch der Boden, die Wände selbstverständlich, und die Besonderheit bei eben diesen speziellen Hafträumen, die immer nur für ganz kurze Zeit temporär genutzt werden, ist, dass sich dort auch kein Bett drin befindet, sondern tatsächlich nur eine große Matratze, auf der die Inhaftierten dann quasi Platz nehmen können bzw. zu liegen kommen.
Und welche Häftlinge dürfen oder sollen dann in diese Zelle?
In diese Zelle kommen Häftlinge, die tatsächlich sich in einer akuten Ausnahmesituation befinden, was sich dann meistens durch ja, fremd- oder eigenaggressives Verhalten äußert. Das heißt, die werden gegenüber anderen aggressiv, gewalttätig, gegenüber dem Haftrauminventar oder auch, und das ist halt der weit größere Teil, sich selbst gegenüber. Die verletzen sich selbst oder versuchen gar, sich zu töten. Und um das zu verhindern, beziehungsweise um den Leuten auch die Möglichkeit zu nehmen, das weiterhin zu tun, gibt es diese besonders gesicherten Hafträume. Da ist nichts drin, außer halt einer Toilette und einer Matratze. Und dort werden die Leute dann wirklich nur für die absolut unmittelbar notwendige Dauer dieses Ausnahmezustandes untergebracht. Das ist keine dauerhafte Verbringung dorthin, sondern teilweise sind die nur eine Stunde oder zwei da drin, manchmal einen Tag oder zwei, so lange, bis man davon ausgehen kann, der Mann hat sich so weit stabilisiert, dass man ihn wieder auf einen normalen Haftraum verlegen kann.
Ich habe mir dieses Cooldown Pink mal angeguckt. Das geht ja so in Richtung Babyrosa, also eine Farbe, die mich persönlich eher aggressiv macht. Welchen Effekt hat es denn auf Ihre Häftlinge gehabt?
Ja, Sie sprechen das an, also das war ganz erstaunlich. Also wir haben eine Reaktion gehabt von ja, Erstaunen ob der Gestaltung dieses Raumes bis hin tatsächlicherweise auch zur Aggressionsförderung, weil die sich dann auch nicht ernst genommen fühlten. Wenn man das ein bisschen in Relation setzt, dass man den erwachsenen Mann quasi in so ein ja, pinkes Zimmer sperrt, das kam bei dem einen oder anderen nicht so gut an. Das muss man tatsächlicherweise so sagen.
Die fühlten sich verarscht, oder was?
Ja, so, genau so ist es. Also ein Stück weit schon, bis man ihn dann erklärt hat, ne? Nein, das hat den und den Hintergrund hin und her, dann wurde es hingenommen, weil der besonders gesicherte Haftraum an sich ist für Gefangene nichts Unbekanntes. Die kennen den. Also grundsätzlich wissen die, dass es den gibt, aber dass der so ausgestaltet ist, das war denen neu. Und auch, ehrlicherweise muss man sagen, auch in der Kollegenschaft sorgt das erst für Erstaunen. Aber dann, ne, man verschließt sich ja modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht, gerade nicht im Strafvollzug, ne, hat man das halt ausprobiert. Allerdings, naja, mit gemischten Reaktionen.
Aber gab es denn jetzt wirklich Häftlinge, die dadurch durch dieses Pink ihre Aggression verloren haben, dass die relativ schnell runterkamen?
Also tatsächlicherweise konnten wir über die ganze Dauer dieses Ich-Nach-Mal-Experiments keine signifikante Verbesserung feststellen.
Oha, okay.
Das ist halt eine Art von Absonderung, wo die reingehen. Das ist belastend genug für jeden Beteiligten, sowohl für die Inhaftierten als auch für die Bediensteten. Und naja, ob der Raum dann noch rosa ist oder nicht, also das hat die zumindest aus unserer Sicht jetzt nicht besonders nachweisbar schneller runtergekühlt, besonderer gemacht oder ähnliches.
Und wie lange haben Sie das Experiment durchgezogen in Ihrer JVA?
Ja, circa 4 Jahre.
Wow, doch so lange.
Ja.
In den 1980er Jahren gab es das in den USA schon mal sowas in der Richtung, auch mit Pinkzellen im Knast. In der Schweiz verliefen Versuche offenbar auch positiv. Was denken Sie, warum klappt das Cooldown Pink bei Ihrer JVA oder den anderen Gefängnissen in Deutschland, die das auch probiert haben, nicht?
Da kann ich mir tatsächlich überhaupt kein Urteil darüber erlauben. Also ich bin weder so tief in der Farbpsychologie drin, dass ich da irgendwelche belastbaren Rückschlüsse ziehen könnte. Noch könnte ich jetzt irgendwie sagen, das liegt zwingend an dem Klientel, an den Bediensteten, an der Einstellung, an den Inhaftierten. Ich weiß es nicht. Es hat schlussendlich einfach nicht funktioniert. Möglicherweise ist die Farbe Pink hier in Deutschland anders behaftet als in anderen Ländern. Man assoziiert andere Dinge damit. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also im Gefängnis hat es für uns nicht funktioniert.
Aber ich finde es auf jeden Fall sehr löblich, dass Sie sich überhaupt auf dieses Experiment eingelassen haben. Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ziemlich viel im Vorfeld Bedenken, sag ich jetzt mal, gegeben hat.
Ja, also Bedenken, zumindest Erstaunen, ne, ob dieser Farbgebung. Aber jetzt ist es ja so, dass unser Auftrag ist natürlich, nicht nur Menschen zu inhaftieren und dafür zu sorgen, dass sie ihre Strafe verbüßen, sondern wir müssen natürlich auch dafür Sorge tragen, dass sie im Rahmen dieser Inhaftierung körperlich, geistig und auch seelisch unbeschadet bleiben. Und wenn wir die Möglichkeit haben, mit einem relativ, ich sag mal, geringen Aufwand, und das ist halt Farbe an die Wände, auf den Boden und an die Decke zu bringen, positive Ergebnisse zu erzielen, dann probieren wir das natürlich. Also ne, das ist für uns selbstverständlich. Das bezieht sich nicht nur auf so einen Bereich, das haben wir woanders auch. Man muss auch immer wieder neue Wege denken, weil schlussendlich steht ja am Ende des Tages, dass es hier um Menschen geht, die, naja, straffällig geworden sind und denen man halt im Rahmen der Haftzeit möglichst nicht weiteres Leid zufügt, sondern ne, die sollen diese Zeit nutzen, wieder auf den, wie man so schön sagt, rechten Weg zu kommen. Und von daher ist uns auch fast jedes Mittel recht, was uns dabei unterstützt.
Michael Dreher war das, Pressesprecher der JVA Hagen. Und seine Einschätzung ist mittlerweile belegt. Die Studien in den USA aus den 1980er Jahren und die in der Schweiz verliefen wohl nicht so ganz nach wissenschaftlichen Kriterien, die man heute hat. Deshalb hat man sie wiederholt mit aktuellen Standards. Und tara! Bei 59 Gefängnisinsassen haben sich keinerlei Unterschiede im Verhalten feststellen lassen, egal ob sie in einer pinken oder einer weiß-grauen Zelle waren. Die Forscher vermuten sogar, dass Pink einige Insassen in ihrem Männlichkeitsbild beleidigen und sie damit noch aggressiver machen könnte. Auch wenn Pink offenbar nicht die Wunderwaffe gegen Aggression ist, Farben haben definitiv Auswirkungen auf uns Menschen. Und manche sind so positiv, dass sie sogar bei der Heilung von Kranken helfen sollen. Meine Kollegin Lara Schiherda hat dafür ein Beispiel gefunden, nämlich die Lungenfachklinik Immenhausen in Nordhessen.
Sie ist nicht wiederzuerkennen, die Palliativstation in Immenhausen. Vor über einem Jahr wurden hier die kahlen weißen Wände mit Naturlandschaften übermalt. Claudia Siefert ist Lungenkrebspatientin. Sie kennt kahle Wände nur zu gut aus anderen Krankenhäusern. Aber hier auf ihrem Zimmer in der Lungenfachklinik schaut sie beseelt die Wand an.
Ich liebe den Wald und die Wiesen. Und das habe ich hier, ja. Und die Krankheit, die wahnsinnig Angst macht, die einen verunsichert, man weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann ist sowas halt beruhigend und sagt mir, hey, sammel dich, alles wird gut.
So wie Claudia Siefert geht es den meisten Menschen mit Lungenerkrankungen. Bei allen Schmerzen, das schlimmste Symptom ist für sie die ständige Atemnot. Für Patienten mit einer chronischen Lungenerkrankung fühlt sich das Atmen klaustrophobisch an, als würde der Raum um sie herum kleiner werden. Als sei man ausgeliefert, sagt Oberärztin Dr. Zwerger.
Luftnot ist ein existenziell bedrohliches Syndrom, was jedem Menschen Angst macht. Dem einen mehr, dem anderen weniger, aber es hat jeder Mensch Angst.
Gerade das Symptom Atemnot sei regelrecht ansteckend. Wenn Patienten in Panik geraten, würden fast immer auch Familie und Freunde verzweifeln, so Dr. Birgit Zwerger. Sie hat daher jahrelang für die Umgestaltung der Zimmer gekämpft, denn sie war überzeugt, Kunst und insbesondere bunte Farben können bewirken, dass es ihren Patienten besser geht. Das legen auch Studien der Universität Wuppertal nahe. Die Künstlerin Sanna Lappe hat die Zimmer dann neu bemalt. Sie sagt, alles ist besser als eine weiße Wand.
Das empfindet das Gehirn als anstrengend und unterfordernd. Das verhindert eben, dass zum Beispiel Endorphine ausgeschüttet werden können und kann eben auch dazu führen, dass das Stresshormon Adrenalin oder Cortisol ausgeschüttet wird.
Umgedreht heißt das, wenn die Wände schön gestaltet sind, und das gilt nicht nur für Krankenhäuser, aktiviert das den Parasympathikus, also den menschlichen Ruhenerv. Sowohl der Blutdruck als auch das Stresslevel von Patienten sinken. Eine gemalte Berglandschaft kann sogar körperliche Schmerzen mildern, so Dr. Birgit Zwerger.
Wir hatten einen Patienten, welcher ein passionierter Wanderer war. Das war seine große Leidenschaft. Und da war es für ihn wie ein Abtauchen in eben seine Vergangenheit, seine Geschichte. Und er hat sich an seine unterschiedlichen Wanderungen erinnert und dementsprechend dieses Zimmer als sehr angenehm empfunden.
Aber weil Krankenhäuser in Deutschland bereits seit Jahren überlastet und unterfinanziert seien, stünden Investitionen wie bunte Wände oft hinten an, auf Kosten der Patienten. Dabei sind genau solche Details für die Patienten in Immenhausen entscheidend.
Wir versuchen hier für sie eine Oase zu schaffen, in der sie wieder Kraft gewinnen können, in der sie sich mit ihrer Krankheit auseinandersetzen können und in der sie möglichst einen Weg finden, mit ihrer Krankheit zu leben.
Ein Bergpanorama, ein Strand und eine Waldlandschaft. Für die Klinik in Immenhausen ein erster Schritt, Patienten einen Funken Hoffnung wiederzugeben.
Hoffnung ist das eine, das uns Farben geben können, aber sie wirken auch ganz direkt und unmittelbar. Sie sollen zum Beispiel sogar unseren Geschmack verändern können. Und diese These hat meinen Kollegen Benjamin Müller so fasziniert, dass er dazu selbst geforscht hat.
Nach was schmeckt eigentlich die Farbe Rot?
Süß.
Die schmeckt süß für mich, so wie Götterspeise oder ähnliches.
Süß. Erdbeeren, Früchte.
Und grün?
Sauer. Salate, eher salzig.
Nach Spinat, nach Pikant.
Wir alle verbinden mit einer bestimmten Farbe einen bestimmten Geschmack. Das ist erlernt, aus Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das ist wichtig, sagt Wahrnehmungspsychologin Katrin Ohler.
So wissen wir zum Beispiel, dass grüne Erdbeeren noch unreif sind und sauer. Rote sind dann reif. Wenn die dann aber braun oder sogar grau sind, dann wissen wir, sie sind verdorben. So können wir auf den ersten Blick die Qualität von zumindest natürlichen oder einfachen Lebensmitteln beurteilen.
Wir verbinden also mit Farben bestimmte Geschmackseigenschaften. Rot steht zum Beispiel für fruchtig und süß, grün für frisch und säuerlich. Eine süße Schokolade schmeckt nicht plötzlich nach sauren Apfelringen, nur weil man sie grün einfärbt. Aber in einem bestimmten Rahmen funktioniert das Ganze, sagt Katrin Ohler.
Wenn wir zum Beispiel Bananensaft orange einfärben, dass viele Leute sagen, das war ein Multivitaminsaft, obwohl ein Multivitaminsaft viel säuerlicher schmeckt und völlig anders als ein eigentlich sehr süßer, dickflüssiger Bananensaft. Aber dieses kleine Experiment, das funktioniert eigentlich immer.
Und auch fürs Abspecken zu Hause gibt es einen Trick.
Wir könnten zum Beispiel Zucker reduzieren, indem wir bestimmte fruchtige Farben in unsere Fruchtspeise einrühren oder etwas braunen Farbzusatz in den Schokopudding tun, den wir zu Hause selber kochen. Denn dadurch kann uns das Dessert durchaus süßer vorkommen.
Ich nehme einen Naturjoghurt und färbe ihn mit Lebensmittelfarbe Rot, Grün und Blau ein. Alles schmeckt komplett gleich. Dann lasse ich probieren. Erstmal den roten Joghurt.
Guave oder sowas?
Bitter, irgendwelche Bitterstoffe sind drin. Vielleicht ein bisschen Tomaten.
Bisschen bitter, ich würde sagen Blutorange.
Dann grün.
Leicht bitter, wie der erste.
Wesentlich bitterer.
Nicht wirklich süß.
Und blau.
Schmeckt nach Joghurt, ohne sonstigen Geschmack.
Ein Ticken süßer. Also ist Zucker drin.
Also das hat überhaupt keinen Geschmack.
Und tatsächlich, es funktioniert. Mein Fazit: Farben verändern unseren Geschmack.
Dieser kleine Versuch von Benjamin Müller impliziert ja, dass sich unsere Sinne durch Farben auch ganz schön austricksen lassen. Wie weit das geht, finden wir jetzt auch gleich raus, weil mein nächster Gesprächspartner dieses Phänomen ganz gezielt einsetzt. Ulrich Allendorf ist Winzer und betreibt mit seiner Familie das Weingut Allendorf im hessischen Rheingau. Dort wird aber nicht nur Wein gemacht, sondern es gibt dort auch Weinproben. Unter anderem eine, bei der ganz bewusst Farbe mit ins Spiel gebracht wird. Ulrich Allendorf hat mir erklärt, was genau da gemacht wird.
Ja, wir servieren Wein, ein Glas Wein, bei unterschiedlichen Farben, bei Rot, bei Grün, bei Blau und bei gelbem Licht. Und tatsächlich jedes Mal, wenn Sie dieses eine Glas wieder probieren, schmeckt der Wein beim nächsten Mal unterschiedlich.
Und welche Farbe hebt welchen Geschmack hervor?
Das Rote macht das Ganze ein bisschen süßer, ein bisschen weicher, ein bisschen runder. Das Blau macht es sehr neutral, fast wie eine abgestandene Schorle. Das Grün hebt diese Säure ganz deutlich hervor und die Bitterstoffe. Und das Gelbe macht es sehr harmonisch.
Sie sagen das so, als ob wirklich die Farben den Geschmack verändern, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Also ist das ein psychologischer Effekt?
Nein, ich glaube, dass es gar kein psychologischer Effekt ist, sondern dass es einfach die Farbe für uns hier ein Filter darstellt. Und zwar wie wenn Sie im Fernrohr schauen und dann schauen Sie an ganz vielen Dingen vorbei und packen einen Fokus an wenige Dinge und auf die konzentrieren Sie sich dann.
Sie setzen das ganz gezielt ein bei Ihren Weinproben. Reagieren denn alle Leute gleich auf die Farben?
Überwiegend. Also ich würde sagen, bei uns sind so knapp 80% der Menschen, die dasselbe Empfinden haben. Wir haben so 18-19%, die keinen Unterschied schmecken, die das genauso schmecken wie sonst auch. Und es gibt ganz, ganz, ganz wenige, vielleicht sogar weniger als 1%, die Rot und Grün vertauschen. Bei denen ist Grün süß und Rot sauer.
Und sind die auch sonst im Alltag farbenblind?
Nein, das sind gar keine farbenblinden Menschen, sondern auch das gibt es tatsächlich, dass das emotionale Empfinden oder der Fokus zwischen Rot und Grün getauscht wird.
Haben Sie Unterschiede festgestellt in den Kulturkreisen? Also wenn jetzt jemand jetzt nicht Deutscher ist zum Beispiel, gibt es da Unterschiede?
Also wir haben Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Kontinenten dieser Welt schon bei uns gehabt. Und dieses Empfinden ist bei allen gleich.
Stellen Sie das bei sich selbst auch fest, dass sich da was ändert?
Natürlich. Also Sie kennen das auch. Also ganz einfach, wenn wir in einer speziellen Stimmung sind oder wenn das Licht besonders ist, dann schmeckt auf einmal einiges ein bisschen besser. Und wenn wir in ganz schlechten Stimmung sind, dann wird es auf einmal nicht mehr so gut. Also das heißt, wir reagieren auf unser Umfeld. Und als professioneller Weinverkoster muss ich versuchen, das auszublenden. Aber wenn ich ganz normal Wein probiere, geht das bei mir genauso.
Und wie sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen, Weinprobe mit unterschiedlichen Farben zu mischen?
Ja, ich konnte nachts nicht schlafen und dann habe ich mir das ausgedacht, weil wir umgebaut haben. Wir haben einen neuen Betrieb gebaut und dann war schon immer mein Ziel, den Menschen das Lachen auf den Lippen zu zeigen. Und dann hat ein Freund was gesagt, du, Menschen reagieren auf Farbe. Und dann haben wir das probiert bei dem Hersteller von der Wand, wo wir das machen. Wir sind hingegangen, es hat überhaupt nicht funktioniert.
Ach.
Dann haben wir das Setup ein bisschen geändert und ich habe in diesem Moment aber trotzdem fest daran geglaubt und habe die Installation gekauft, die nicht günstig war. Und wir haben es dann bei uns eingebaut und es hat vom ersten Tag, von der ersten Sekunde, von der ersten Probe funktioniert.
Und wieso am Anfang nicht beim ersten Versuch?
Weil wir dort in einem Studio waren, was ganz schwarz war, wo es darauf ankam, diese Wand, die wir haben, die das Licht produziert, dort zu präsentieren. Und wir waren mit den falschen Gläsern, mit meiner falschen Erwartungshaltung vielleicht auch mit dabei.
Ist es ein bestimmtes Rot, ein bestimmtes Blau, ein bestimmtes Grün und Gelb, das Sie verwenden?
Nein, das sind einfach ganz normale Farben. Wir können es in alle Farben mischen und es ist völlig wurscht.
Jetzt mal ganz polemisch. Man kann ja dann, wenn es diesen Effekt hat, mit Farben auch manipulieren. Also zum Beispiel könnten Sie einen Wein, der einen Jahrgang für der vielleicht nicht so gut ist, oder mit dann rot bestrahlen, dann wirkt er ein bisschen angenehmer, süßer auf der Zunge. Könnten Sie das machen?
Das könnte man tatsächlich tun. Aber bei uns im Weingut können wir das natürlich so und so nicht mehr, weil alle Allendorf auch mit unserer Farbe verbinden. Aber es geht noch eigentlich viel weiter. Jetzt haben wir davon gesprochen, dass ich die Farbe verändere und dann schmeckt der Wein unterschiedlich. Ja. Aber es ist noch sehr, sehr viel überraschender, wenn Sie feststellen, wenn Sie den Wein im Mund haben und die Farbe sich verändert, dann verändert sich auch noch der Geschmack.
Im Mund?
Im Mund, während Sie es schmecken. Sie müssen das Produkt nicht sehen, dass es sich verändert, sondern einfach nur die Umgebungsfarbe reicht schon aus, dass der Geschmack sich verändert.
Das ist ja unglaublich. Sie hatten vorher gesagt, Sie manipulieren damit nicht, aber Sie haben ja verschiedene Weine, verschiedene Jahrgänge.
Ja.
Ist dann immer bei Rot, bei jedem Wein, den Sie verkosten, immer das Fruchtige? Also ja. Der Effekt ist immer gleich?
Der Effekt ist immer gleich. Beim Weißwein ist der Effekt immer gleich bei derselben Farbe. Beim Rotwein ist es ein bisschen dahingehend ein Unterschied, dass es mehr negative Farbveränderungen gibt. Beim roten Licht wird es auch wärmer, kräftiger, süßer. Beim gelben Licht wird es auch ein bisschen leichter, weil einfach die Farbe dann auch tatsächlich mit dem Produkt noch was macht. Und grün und blau sind ganz katastrophal, weil dann die Bitterstoffe, die vielen Tannine, die in einem Rotwein drin sind, so maßgeblich beobachtet werden, dass es dann auf einmal nicht mehr schmeckt.
Aber dann könnte ich persönlich doch sagen, okay, ich habe heute Lust auf Wein, mag aber nicht so viel Geld ausgeben, dann trinke ich einfach einen billigen Wein bei rotem Licht und dann ist alles gut.
Sie können nichts schmecken, was nicht drin ist. Wein ist ja ein Konglomerat aus zwischen 900 und 1000 Inhaltsstoffen. Also das ist mehr als doppelt so viel wie nur der Traubensaft. Also bei der Vergärung entsteht viel, viel mehr als nur Alkohol, sondern entstehen die ganzen Aromen und die machen Wein maßgeblich aus. Und wir können nicht mehr reinmachen, als tatsächlich drin ist, sondern es ist wie so ein Fokus.
Wie verschiedene Farben sogar unsere Geschmacksknospen bezirzen, hat uns Ulrich Allendorf aus der Praxis berichtet. Er setzt dieses Phänomen ganz gezielt bei seinen Weinproben ein. Und das war H-Info-Kultur. Heute mit dem Thema süßes Rot und fades Blau, wie Farben uns beeinflussen. Schön, dass ihr uns hier in der ARD-Audiothek gefunden habt. Und ich habe übrigens noch mehr zum Thema gefunden. Zum Beispiel den Beitrag, nehmen Menschen Farben gleich wahr? Das ist eine Frage, die habe ich mir schon immer gestellt. So viel für heute. Mein Name ist Yvonne Koch.